Verbinden statt Spalten lautet der Titel des aktuellen Buches der Journalistin, Ärztin und Autorin Gilda Sahebi, die darin die politische und gesellschaftliche Polarisierung in Deutschland untersucht und kommt zum Ergebnis: Im Alltag sind die meisten Menschen eigentlich zufrieden, hilfsbereit und suchen Verbindung. Bloß, warum ist dieses Miteinander nicht sichtbar? Warum reden wir immer von Spaltung? Auch auf diese Fragen gibt Gilda Sahebi Antworten in ihrem Buch. Vor der Sendung wollte ich diese Antworten aber von ihr selbst hören. Ich grüße Sie, Frau Sahebi.
Hallo, guten Tag.
Frau Sahebi, wer politischen Debatten folgt oder auch viel im Netz unterwegs ist, kann den Eindruck bekommen, unsere Gesellschaft drifte auseinander. Sie sagen aber, dass dieses Bild so nicht stimmt. Inwiefern?
Also, das ist ja ein Eindruck einer Gesellschaft, in der wir leben. Und der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, war erstmal ein Gefühl, dass ich das Gefühl habe in Gesprächen mit vielen, vielen Menschen, dass sie selber das in ihrem Leben gar nicht so erleben. Und dann schaue ich mir aber eben die politische Debatte an, die sozialen Medien, die Art und Weise, wie im Netz miteinander kommuniziert wird, und stelle da eben einen großen, großen Unterschied fest. Und diesem Unterschied bin ich eben nachgegangen. Und tatsächlich ist es auch so, dass viele Studien das auch zeigen, dass es gar nicht so ist, dass wir unfassbar gespalten und polarisiert seien. Was eigentlich, wenn man sich das irgendwie vernünftig überlegt, auch gar nicht so überraschend ist, weil wir als Menschen sind relativ ähnlich. Wir wünschen uns sehr, sehr ähnliche Dinge. Es gibt zwar verschiedene Wege, wie man das erreicht, aber grundsätzlich sind wir uns da sehr ähnlich. Aber im politisch-medialen Raum herrschen einfach andere Gesetze, sage ich mal, und andere Dynamiken.
In Ihrem Buch sprechen Sie von affektiver Polarisierung. Was genau meinen Sie damit?
Genau, das ist nämlich ein wichtiger Unterschied. Es gibt die Polarisierung und es gibt die affektive Polarisierung. Polarisierung selbst ist sehr, sehr wichtig für eine Demokratie. Die müssen wir haben. Es ist wichtig, dass es unterschiedliche Ideen gibt, unterschiedliche Konzepte, Gedanken, Meinungen, Gefühle und das alles. Weil man muss ja darum streiten und auch unterschiedliche Ansichten haben. Die affektive Polarisierung bedeutet die emotionale Polarisierung. Es gibt Studien, die nennen sich also unter anderem minimales Gruppenparadigma. Und da ist es so, dass man sich Gruppendynamiken anschaut. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben zwei Gruppen, ganz willkürlich zusammengeworfen. Und jetzt gibt man der einen Gruppe in diesem Versuch ein grünes Armband und der anderen Gruppe ein rotes Armband. Und das allein reicht schon, dass diese Gruppen plötzlich negative Gefühle füreinander entwickeln. Was überhaupt keinen Sinn macht. Also sie bleiben ja sozusagen die Person, die sie sind. Aber das ist dieses Denken, meine Gruppe ist besser als deine Gruppe. Ich werte deine Gruppe ab und ich werte meine Gruppe auf. Und das ist die affektive Polarisierung.
Und woran machen Sie diese Form der Polarisierung jetzt im Alltag fest?
Das ist ja genau die Sache. Also wenn man sich so alltägliche Situationen anschaut, da fallen bestimmt jeder Person, die gerade zuhört, irgendwelche Situationen ein, wo man irgendwie auf die Hilfe von einer anderen Person angewiesen war oder wo man vielleicht einer anderen Person geholfen hat oder was zusammen gemacht hat in der Nachbarschaft, im Haus, in der Familie. Und da fragt man jetzt erst nicht irgendwie von 1 bis 10 erstmal die politische Meinung ab, sondern in der Regel funktioniert es dann und man tut es. Im politisch-medialen Raum hingegen haben wir den Eindruck, die ganze Gesellschaft bestünde aus bestimmten Gruppen. Also zum Beispiel ganz, ganz intensiv dieses Links und Rechts. Mhm. Also es gäbe die einen, die sind links, und die anderen, die seien rechts, und die seien gegeneinander. Das ist ja so eine ganz, ganz klassische Erzählung. Aber Menschen sind einfach viel, viel komplexer als das. Also im politischen Raum natürlich gibt es linke, konservative, liberale, rechte Konzepte, Ideen, ökonomisch, gesellschaftlich. Aber wir als Menschen sind einfach viel komplexer. Und wenn ich aber glaube, ich gehöre jetzt genau zu dieser einen Gruppe, dann glaube ich auch, dass alle anderen meine Feinde seien. Und das ist aber der politische Einfluss. Das ist nichts, was wir selbst erstmal so fühlen.
Das heißt, diese affektive Polarisierung ist also, könnte man sagen, eine Art verstärkte Belabelung von verschiedenen Fronten, die so ein bisschen aufeinander gehetzt werden. Wer profitiert denn da am meisten? Die Extremen und Populisten, heißt es doch dann, oder?
Genau, also erstmal, ich habe im Buch tatsächlich auch diese Assoziation, die wir zum Beispiel, da habe ich so einen ganzen Rattenschwanz an Begriffen, was wir mit links assoziieren, unbewusst, ganz unbewusst, links oder woke, und mit rechts. Ganz viele Begriffe, die plötzlich unbewusst bei uns aufgehen. Wenn wir irgendwie hören, jemand will weniger Migration, dann gehen eventuell ganz viele Sachen auf, oh, der muss rassistisch sein, der muss irgendwie reich sein, der muss illiberal sein und so weiter und so fort. Das stimmt natürlich nicht, aber das sind die Ideen, die wir kriegen aus diesem politisch-medialen Raum, Und das hat genau, wonach Sie auch fragen, das bezeichnet der Soziologe Steffen Mau als Polarisierungsunternehmer. Das heißt, sie profitieren davon. Also es gibt bestimmte Personen, InfluencerInnen, PolitikerInnen ganz aus unterschiedlichsten Bereichen, die profitieren von dieser Lagerbildung, die sie behaupten. Und da gibt es eben Studien, die zeigen, dass wir dann glauben, dass diese ganze Gruppe genauso extrem sei wie diese eine Person oder diese Personen.
Die Emotionen sind wahr, die Erzählungen dahinter nicht, schreiben Sie in Ihrem Buch.
Ja, das gilt für ganz viele Sachen. Wenn ich das Gefühl habe, alle Konservativen seien so und so, heißt es nicht, dass es stimmt. Also ein Beispiel, ich hatte vor ein paar Wochen auf Instagram was gepostet. Das war im Zuge der Stadtbilddebatte. Also es war ein bisschen provokativ, was ich gepostet habe. Ich habe geschrieben, was ist eigentlich mit Menschen, die traditionell leben, die heimatverbunden sind, die konservativ sind, die vielleicht christlich sind, aber nichts gegen Migranten haben. Wen wählen die eigentlich noch? Weil das ja von der CDU kam. Und das Interessante war aber, dass darunter Leute gepostet haben, solche Menschen gibt es doch gar nicht. Und ich so, was? Also da herrscht der Glaube, es gäbe keine Menschen, die konservativ eingestellt sind und mitfühlend oder MigrantInnen helfen oder für Migration oder was auch immer. Und das ist sozusagen, das ist der Glaube. Ich habe das Gefühl, es kann diese Menschen gar nicht geben, weil in der politisch-medialen Debatte sehe ich dann Ulf Poschardt und Friedrich Merz und die Welt und Bild und so weiter. Und dann glaube ich tatsächlich, dass es keine mitfühlenden Konservativen gibt. Und das ist so dieses Glaube, also die Emotion und die Erzählung.
Und das ist ja das alte Prinzip, divide et impera, Sie zitieren das auch, wurde immer übersetzt mit teile und herrsche, aber man müsste heute eigentlich sagen spalte und herrsche.
Ja, absolut. Also das Problem und warum ich auch dieses Buch geschrieben habe, ist, dass diese ganze Polarisierung und dieses ganze Wir gegen die, Freund gegen Feind, was behauptet wird, letztendlich niemals demokratischen Kräften helfen kann. Das wird immer, immer, immer autoritären Kräften helfen. Mhm. Das sehen wir in jedem autoritären Staat. Beispiel Islamische Republik Iran. So, da stamme ich her, deswegen kenne ich das gut. Dieser Staat existiert nur, damit eine kleine Gruppe an der Spitze reich wird und Macht hat. Dieser Staat hat keinen anderen Zweck. Und die agieren mit nichts anderem als Spaltung und Polarisierung. Und das müssen autoritäre Kräfte immer machen. Ein Feind behaupten. Und das Gefährliche ist eben, das beschreibt zum Beispiel der US-amerikanische Politikwissenschaftler Daniel Ziblatt, der in Harvard forscht. Der hat beschrieben, in jeder Gesellschaft, und das ist nichts Außergewöhnliches, in Hochzeiten neigen 25-30% der Gesellschaft diesem autoritären Wege zu. Also diesen autoritären Erzählungen, diesem Freund-Feind-Denken. Das ist aber nicht problematisch, weil das nicht ansatzweise die Mehrheit ist. Und er sagt, problematisch wird es dann, wenn demokratische PolitikerInnen sich mit denen eben verbünden und sagen, wir kommen mit euch zusammen, damit wir auch an der Macht teilhaben. Und das ist das, was gefährlich ist.
Was wäre Ihr Vorschlag für die Menschen, die uns hören? Wie können wir etwas entgegensetzen als Gesellschaft, als einzelner Mensch, wenn wir nicht mit ansehen wollen, wie weiter polarisiert wird?
Also da gibt es im Prinzip zwei Ebenen. Es gibt die individuelle Ebene und es gibt die strukturelle Ebene. Auf der individuellen Ebene, wenn man sich an der Polarisierung im Außen nicht beteiligen will, dann muss man sich erstmal die Polarisierung bei sich selbst anschauen, in sich. Also wo glaube ich denn, dass ich zu den Guten gehöre? Wo höre ich nicht zu? Wo verurteile ich, ohne wirklich zu wissen, was die Person vielleicht eigentlich sagt? Und ich rede auch oft mit Leuten darüber, wie man sogenannte schwierige Gespräche führt. Also mit Menschen, wo man weiß, oh, die triggern mich total, wenn die auch nur einen Ton sagt, da werde ich schon irgendwie rot im Kopf. Mhm. Und da kann man wirklich versuchen, von Empörung auf Neugier umzuschalten. Also wirklich zuzuhören. Und zuhören muss man üben. Das schreibe ich im Buch auch. Man muss zuhören üben. Das Zuhören bedeutet nicht irgendwie gleich schon übers Abendessen nachdenken oder die Person verurteilen, sondern es bedeutet wirklich zuzuhören, um zu verstehen. Und verstehen heißt nicht gutheißen. Weil ich eine andere Person verstanden habe, heißt ich nicht, dass ich es gut finde oder richtig, was sie sagt. Es heißt nur, dass ich versuche zu verstehen. Wichtig ist aber auch die strukturelle Ebene. Also ich habe eine Freundin, die im öffentlich-rechtlichen Hörfunk arbeitet. Sie arbeitet sehr viel zu Migration, zu migrantischen Communities, zu diesen Themen. Und sie kriegt dann regelmäßig nach ihren Beiträgen irgendwie 10 E-Mails, wo sie beschimpft wird. Also sie wolle die Probleme verschweigen und natürlich müsse man AfD wählen, damit irgendwie Leute wie sie nicht mehr ihren Mist verbreiten und so weiter. Und sie schickt mir dann diese E-Mails und ist dann total frustriert und ich sage, das sind 10 E-Mails. Das ist gar nichts. Nichts von den, ich weiß nicht, wie viele Leuten, die zugehört haben. Und ich habe das selber auch schon erlebt vor ein paar Wochen bei einer Deutschlandfunk-Diskussion über die Stadtbilddebatte. Also da sage ich immer, Leute, schreibt bitte an die Öffentlich-Rechtlichen. Schreibt, wenn ihr was gut findet, wenn ihr findet, das ist ein super Bericht, da saß eine super Person, die gesprochen hat. Aber auch, wenn man was schlecht findet. Also das war mir jetzt zu undifferenziert, das war mir zu polarisierend. Und dasselbe kann man auch zu Abgeordneten machen. Man kann auch PolitikerInnen Nachrichten schreiben und fragen, warum haben sie denn hier so sehr gegen irgendwie die geschossen oder die oder von Freund-Feind gesprochen oder was auch immer. Also das ist tatsächlich was, was glaube ich sehr, sehr mächtig ist und auch sehr, sehr wichtig.
Ich bin sehr gespannt, welche Zuschriften wir auf dieses Gespräch hin bekommen werden. Das Buch von Gilda Sahebi, Verbinden statt Spalten, eine Antwort auf die Politik der Polarisierung, ist bei S. Fischer erschienen. Frau Sahebi, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.